Nun, wir machen uns Gedanken, wir machen uns Pläne, möchte ich so sagen, dass wir die Verordnungen durchführen wollen. Gottes Wort, wenn wir es so betrachten, es legt es uns sehr ans Herz, regelmäßig sie wirklich auch durchzuführen. Wir lesen an keiner Stelle, in welchen genauen Abständen, aber wir sollen es durchführen. Und darum wollen wir uns jetzt auch Gedanken machen. Sind wir überhaupt würdig, persönlich, an jeder Einzelne an diesen Verordnungen teilzunehmen? So, Gott hat von seiner Seite die Vorkehrungen getroffen. Sind wir bereit, diesen Segen von Gott auch zu empfangen? Und ich möchte dazu aus 1. Korinther 11 ab dem 27. Vers lesen, wie Apostel Paulus uns den Ablauf der Verordnungen gibt. Und dann geht er auf drei Verse ein, die ich uns jetzt weitergeben möchte. 1. Korinther 11, Vers 27. Wer nun unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe sich aber selbst, und dann esse er vom Brot und trinke aus dem Kelch. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selber zum Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Vielleicht mal bis hierhin. So, beim Lesen dieser Verse ist mir aus dem 27. Vers das dritte Wort aufgefallen. Da heißt, wer nun unwürdig teilnimmt. Was bedeutet es, unwürdig teilzunehmen? So, wir werden über die tiefere Bedeutung der Verordnungen ja am Samstag noch einiges hören, aber wir können heute schon sagen, das ist ja uns, denke ich, allen auch bekannt, durch die Verordnungen bringen wir es ja zum Ausdruck, dass wir teilhaben an Jesus Christus, an seinem Erlösungswerk, dass wir teilhaben an seinem Erlösungsplan der Gemeinde. Wir sind ein Teil dessen. Und so können wir sagen, alle, die das bezeugen können, dass sie Kinder Gottes sind, dass sie Heilsgewissheit haben, sie sind würdig, daran teilzunehmen. Und alle anderen sind eben unwürdig. Also Menschen, die sich noch nie bekehrt haben, sie sind eben gottlos, ja, sagt Gott das Wort, und somit unwürdig, daran teilzunehmen. Die Frage ist aber, und da kommen wir jetzt hier etwas später nachher auch dazu, es heißt doch, ein jeder prüfe sich aber selbst. Auch das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Ja? Das heißt, auch Menschen, Kinder Gottes, die einen Anfang mit Christus gemacht haben, die werden hier durch diesen Vers angesprochen, nicht gedankenlos irgendwie teilzunehmen, sondern sich tatsächlich zu prüfen. Und Apostel Paulus, er schreibt hier, das ist so fast wie eine Wiederholung noch einmal in dem 29. Vers, wie er dann sagt, denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. In dem 27. Vers sagt er, also wer unwürdig teilnimmt, der wird schuldig. Und in dem 29. Vers konkretisiert er das und sagt, du bist schuldig sozusagen zum Gericht. Und die Frage ist, wie stellen wir uns das Ganze vor? Es gibt auch hier ja im praktischen Leben zivile Gerichte, wo man alles Mögliche ja verhandeln kann. So, man geht hin, hat seine Unterlagen, ein Richter prüft den Sachverhalt und trifft dann eine Entscheidung und dann ist die Sache eben für den einen oder gegen den anderen entschieden und man geht nach Hause und das Leben geht irgendwie weiter. So kann man sich ein Gericht auch vorstellen. Ich möchte einen Einblick uns geben, wie Gottes Wort uns in Hebräer 10, Vers 24 oder ab dem 24. Vers beschreibt, welche Tiefe und welcher Ernst hier mit dem Gedanken des Gerichtes verbunden ist. Hebräer 10, Vers 24. Lasst uns aufeinander achten und uns zu Liebe und zu guten Werken anreizen und unsere Versammlung nicht versäumen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso viel mehr, als ihr seht, dass sich der Tag nähert. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, gibt es kein weiteres Opfer mehr für die Sünden, sondern ein schreckliches Warten auf das Gericht und den Eifer des Feuers, der die Widersacher verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz Moses bricht, muss er ohne Erbarmen aufgrund von zwei oder drei Zeugen sterben. Wie viel ärgere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes für unrein erachtet, durch das er geheiligt wurde und den Geist der Gnade geschmäht hat? Ist das nicht ein ernstes Wort? Natürlich können wir sagen, Vers 26 heißt doch, denn wenn wir mutwillig sündigen, diese Menschen erwartet sozusagen eben dann auch diese Strafe. Aber schaut mal, könnte es sein, dass wir in der Nachfolge stehen und uns vor vielen Jahren auch bekehrt haben und eben halt ja unseren Mann, unsere Frau im Alltag ja stehen müssen. Wir werden eben versucht, wie es eben so in der Welt ist. Kann es möglich sein, dass wir in der Versuchung auch fallen können? Gottes Wort lehrt es uns, dass es möglich ist. Und wir wissen, dass unsere Sünden, sie scheiden uns ja von unserem Gott. Und mir liegt es gar nicht so, auf dem Herzen. Und ich möchte nicht den Fokus auf die Schrecklichkeit des Gerichtes setzen. Aber uns einfach vielleicht nochmal es deutlich hervorheben, wir werden entweder in den Himmel eingehen oder wir werden in die Hölle kommen. Es gibt ja keinen dritten, keinen Mittelweg, ja, wie man so sagt. Und darum können wir uns persönlich selber dieses Gericht vor Augen führen. Und ich denke, das Wichtigste ist, dass Gott die Sünde hasst. Das muss, denke ich, uns durch und durch bekannt sein. Und dass auf der anderen Seite den Sünder aber von ganzem Herzen liebt. Liebt, solange wir hier auf Erden sind, dass er den Menschen nachgeht und er möchte ihnen helfen. Aber wenn wir dann einmal vor Gericht stehen werden, so wird der Herr Jesus Christus, der heute Gnade darbietet, der wird dann unser Richter sein. Und dann ist die Gnadenzeit vorbei und dann gibt es entweder links oder rechts. Und das sind, glaube ich, hier die Gedanken, die den Apostel Paulus auch, bewegen, wenn er sagt, wer nun unwürdig daran teilnimmt, der ist schuldig. Aber was bedeutet es schuldig? Und er sagt dann in dem 29. Vers, im Gericht sozusagen, im Endgericht, wird Gott dann die gerechte Entscheidung treffen. Und er bietet uns, oder er lässt das Ganze nicht so anstehen, dass irgendwie die Nachfolger Jesu irgendwie ja in Unsicherheit sind, in Angst oder sonst wie, sondern er gibt einen sehr praktischen Rat uns mit. Und das lesen wir eben in dem 28. Vers, wie er hier sagt, der Mensch prüfe sich aber selbst. Und dann kommt ein Komma und dann esse und trinke er. Aber zuerst soll die Prüfung erfolgen. Darum habe ich jetzt die Ansprache heute Abend überschrieben als Selbstprüfung. Und wenn wir durch die Bibel durchgehen, dann ist dieser Gedanke nichts Neues in dem Sinne, ja, sondern durch die Bibel hindurch haben wir Begebenheiten, Schriftstellen, wo Gott seine Kinder prüft. So etwas wird uns berichtet. Aber es gibt auch Schriftstellen, wo der Mensch von sich aus aufgefordert wird, sich selber in das Licht Gottes zu stellen. Und wir wollen jetzt einige Verse miteinander auch durchgehen. Sehr bekannt ist ja die Schriftstelle aus Psalm 139, wie es hier heißt: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erfahre, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf ewigem Weg. Wir geben Gott die Gelegenheit, dass wir stille werden vor ihm, dass wir zu ihm kommen, der uns, und ich glaube, das dürfen wir so sagen, viel besser kennt, wie wir uns selber kennen. Und er weiß, was tatsächlich unsere Herzensmotive, was unsere Gedanken sind. Und sagt der Psalmist: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erfahre, wie ich's meine. In Klagelieder 3, ab dem 39. Vers, heißt es so: Wie murren denn die Leute im Leben so? Ein jeder murre über seine Sünde. Und lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und zum Herrn umkehren. Das ist tatsächlich der Gedanke, das ist das Ziel dieser Selbstprüfung. Dass wir prüfen, wie wir vor Gott stehen, und Gott möchte sozusagen uns offenbaren, zeigen den Herzenszustand, und wenn etwas da ist, dann möchte er, dass wir wieder umkehren zu ihm. Ich möchte aus dem Neuen Testament, aus Matthäus 7, einen Zusammenhang lesen ab dem ersten Vers, wo uns von dem Richten berichtet wird. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und nimmst den Balken in deinem Auge nicht wahr? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen: Halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und sieh, ein Balken ist in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Auch wieder ein Zusammenhang, der uns sehr bekannt ist, der mit Sicherheit auch immer wieder im Leben so auch beobachtet wird, dass Menschen, wie soll ich sagen, die Fehler der anderen, die Sünden der anderen ja viel mehr ja sieht als zum Teil den eigenen Herzenszustand. Aber hier sagt jetzt der Herr Jesus: Du Heuchler, zieh doch zuerst den Balken aus deinem Auge. Und die Frage ist, wie soll dieser Mensch überhaupt den Balken erkennen? Natürlich, er muss zu Gott kommen, er muss sich prüfen, und Gott wird es ihm zeigen. Aber ansonsten ist es wirklich, wenn wir so das praktische Leben auch sehen, sehr oft so, dass Menschen den eigenen Balken überhaupt nicht sehen. Aber erst wenn wir zu Gott kommen, stille werden, uns beugen, dann legt Gott alles auch offen. Wir haben ein ernstes Wort auch für die Brüder, die am Wort sind, für die leidende Brüder. Apostelgeschichte 20, Vers 28 heißt es so: So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Erde. Und da ist der Anfang, so habt nun Acht auf euch selbst und dann erst auf die anderen. So, ein jeder Einzelne muss zuerst sich selber prüfen, wie er vor Gott steht, wie sein Lebenswandel ist und dann erst kann er natürlich auch etwas den anderen auch geben. 2. Korinther 13, Vers 5. Überprüft euch, ob ihr im Glauben seid. Prüft euch selbst. Oder erkennt ihr an euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Dann hättet ihr euch nicht bewährt. Mir ist besonders in diesem Vers aufgefallen, da heißt es, überprüft euch, ob ihr im Glauben seid. Und dann kommt ein Punkt mit einem Komma und dann heißt es, prüft euch selbst und dann kommt ein Ausrufezeichen. Gott möchte im praktischen Gottdienen es nicht so weit kommen, dass, ich sag mal, andere Menschen uns ermahnen müssen in gewissen Dingen, sondern Gottes Wille ist, dass wir persönlich so eine enge Gemeinschaft mit Gott führen, dass der Heilige Geist uns tatsächlich so zeigen kann, anleiten kann, offenbaren kann, Dinge vor Augen stellen kann, lebendig machen kann, wie wir tatsächlich vor ihm stehen. Galater 6, Vers 4. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er allein an sich selbst den Ruhm haben und nicht an einem anderen. Jeder prüfe sein eigenes Werk. So, wir haben einige Schriftstellen, ja, durch die Bibel hindurch, die uns den Gedanken der Selbstprüfung nahelegen. Nun kommt vielleicht der Gedanke, wenn der Apostel Paulus hier so scharf das Ganze auch betont, dass wir würdig teilnehmen sollen, sollen wir uns nur von den Verordnungen prüfen? Ich denke nicht, ja. So, es ist etwas, wo, glaube ich, in der Christenheit hier und da falsch vielleicht aufgefasst oder ausgelegt wird. Ich habe erst unlängst mit jemandem gesprochen, der mehr, eine Überzeugung, Glaubensüberzeugung hat, mehr so dieser Freiheit. Und er meint, ja, so ein enges Korsett in dem Sinne zu tragen, so immer Angst haben, dass man vor Gott irgendwie nicht richtig ist, das geht doch überhaupt nicht. Und behauptet auch, dass manche Christen Angst haben, dass sie so leben, dass sie vor Gott Angst haben. Nun, ich kenne nicht die Personen natürlich, die er oder von denen er berichtet hat. Möglicherweise durch falsche Belehrung kommen Menschen dahin. Aber Selbstprüfung sollte überhaupt doch nichts mit Angst zu tun haben, sondern es ist etwas ganz Natürliches, wo wir versuchen einfach, ja, so in dieser engen Gemeinschaft mit Gott leben und durchs Leben zu gehen. Und wenn er uns etwas zeigt, dann sind wir doch bereit, auch das Ganze zu ändern. So, ich meine, wenn wir aufs praktische Leben übertragen, da ist ein Ehepaar und jeder möchte natürlich dem anderen, so leben miteinander, dass man einem ein Segen ist, dass man einander gefällt, dass man ein Wohlgeruch einander ist. Und wenn man hier so aufmerksam durchs Leben geht und auf der Hut ist, ja, dass man nicht in Anstoß oder sonst wie ist, da hat man doch nicht Angst vor dem anderen Ehepartner. Ist doch überhaupt nicht der Fall. Aber wir müssen einfach diesen Gedanken grundsätzlich verstehen. Ja? So, Selbstprüfung ist etwas, was Gottes Wort uns lehrt. Und wir sollten diese liebende Beziehung zu Gott haben und nicht aus der Sicht der Angst. So, jetzt wird er mich wieder strafen, jetzt wird er mir wieder etwas vor Augen führen und so weiter. Ich glaube, dass dieser Beweggrund, er ist einfach nicht biblisch. Die Frage ist aber ganz praktisch doch, was möchte eigentlich Gott erreichen? Nun, wir wissen, dass wir einen liebenden Gott haben, dass wir auf der anderen Seite auch einen heiligen, einen gerechten Gott haben. Das ist einfach so. Und Gottes Wort, der Heilige Geist, so ist einfach seine Arbeit an uns Menschen. Er möchte sozusagen durch sein Wort Licht bringen in unser Leben. Etwas aufdecken, manchmal korrigieren, uns etwas sagen, Mensch, mach doch nicht so, sondern mach so lieber. Und so diese Funktion, wir sagen auch, wir möchten dem Ebenbilde Jesus ähnlicher werden. Das sind alle so Methoden, wo der Heilige Geist uns führt, ja, dass er uns korrigiert manchmal, dass er uns zeigt, nee, so nicht, da hast du vielleicht nicht richtig gehandelt. Also ich möchte sagen, ein völlig normaler Prozess, der in unserem Leben abläuft. Und Gott möchte ja eben, dass kein Mensch verloren geht. Und ich möchte jetzt aus 1. Korinther 11, die Verse 31 und 32 nach der neuen Genfer Übersetzung lesen. Und da heißt es so: Würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Wenn er uns allerdings straft, tut er es, um uns auf den rechten Weg zu bringen, damit wir nicht zusammen mit der übrigen Welt verurteilt werden. Und das sind so Verse, meine Lieben, wo, glaube ich, so viel Liebe dahinter steht. Wo Gott als Vater Acht hat auf seine Kinder. Wirklich die alleredelste Beweggründe hat er, wenn er uns auf diese Art und Weise, ja, einer kritischen Beurteilung unterzieht. Die Frage ist nun, wir haben jetzt die Prüfung, die Selbstprüfung vorgenommen und es wird uns vom Geist Gottes vielleicht aufs Herz gelegt, ja, die eine, die andere Sache stimmt nicht. Was sagt uns eigentlich Gottes Wort auch dazu? 1. Johannes 1, ab dem 5. Vers. 1. Johannes 1, Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden, dass Gott Licht ist und in ihm keinerlei Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und leben in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Also jemand behauptet etwas, aber das stimmt überhaupt nicht überein und der Heilige Geist, er offenbart es jetzt. Wenn wir aber im Licht leben, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seiner Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Und dann noch zwei Verse aus dem 2. Kapitel. Meine Kinder, das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Ein sehr klares Wort, wo auch der eine, der andere aus den Reihen derer, die behaupten, dass sie Christus nachfolgen, dass sie sagen, es ist unmöglich, sündenfrei zu leben. Und darum lehrt man mir diesen Gedanken, dass man einfach ja jeden Abend, wie auch immer, wenn man zu Gott im Gebet kommt, dann ja, sagt man einfach, dass Gott alles vergeben soll. Aber schaut mal hier in diesem ersten Vers, sagt Johannes, Das schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Wir könnten noch andere Schriftstellen jetzt anführen, wo Jesus zu der Ehebrecherin sagt, sündige hinfort nicht mehr. Und gleichzeitig ist das Wort Gottes so ehrlich und einfach, wie soll ich sagen, so praxisbezogen, dass er hier, der Johannes sagt, und wenn jemand sündigt. Das heißt, die Möglichkeit in dem Sinne, sie ist nicht ausgeschlossen. Gott möchte uns Kraft und Gnade genug geben, ja, dass wir so leben, eben ohne Sünde. Aber sollte etwas vorkommen, dann haben wir einen Fürsprecher, meine Lieben. Und das ist etwas, wo wir jetzt besonders jetzt noch hervorheben auch möchten. Wir haben einen Fürsprecher. Wir haben ihn. Und wenn etwas vorgefallen ist, meine Lieben, dann gibt es nur einen Weg, zurück zum Vater. Ehrlich die Sache in Ordnung zu bringen und das Leben, es geht weiter. Und ich habe ja vorhin angeführt, dass ein Teil der Christenheit so die Einstellung hat, so, wir schaffen das sowieso nicht, also müssen wir irgendeinen anderen Weg, sage ich so von mir aus, finden, wie wir einfach mit Gott in Ordnung kommen. Und so bringt man immer wieder es vor Gott, so viel wie, sollte ich irgendwo gesündigt haben, lieber Herr, so vergib mir einfach. Und die Frage ist, können wir mit so einer Art und Weise eigentlich bei Gott tatsächlich Vergebung bekommen? Wir können keine Vergebung bekommen, weil wir eben die Sünde nicht erkannt haben, weil wir die Sünde nicht bekannt haben, weil wir keine Buße getan haben. Darum können wir auch eben keine Vergebung bekommen. Wisst ihr, hier ist so der moderne Gedanke, eine gewisse Abkürzung vorzunehmen, anstatt sich persönlich zu prüfen von Gott, vor Gott, und dass Gott tatsächlich die Finger auf die Wunde legt und dann die Sache in Ordnung bringen, sagt man es mehr so allgemein. Ja, wenn etwas, ich weiß es zwar nicht, so, ne, aber wenn etwas wäre so, dann reicht es mir einfach nicht zu. Du siehst einfach, ich möchte dir dienen. So arbeitet Gott nicht an unseren Herzen. Sondern es ist immer so, entweder ist es Sünde und dann trennt uns die Sünde von Gott. Und dann muss es auch bekannt werden, wie wir auch in 1. Johannes 1 in dem 9. Vers gelesen haben. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Ja, das ist so. Aber wir müssen eben sie bekennen. Und darum auch hier der Gedanke, wir wollen diese Gedanken, diese Aufforderung, möchte ich so sagen, der Selbstprüfung annehmen als nichts oder nicht als etwas, was so außergewöhnlich ist, sondern es sollte sozusagen ja in das tägliche Leben, in den täglichen Umgang mit Gott übergehen, dass wir nicht aus Angst an diese Selbstprüfung vornehmen, sondern einfach, ja, aus Liebe zu ihm, wissend, dass er wirklich das Beste mit uns doch möchte. Und so möge Gott uns auch hier die Gnade geben. Die Gnade geben, dass wir hier am Samstag, wenn wir zusammenkommen, dass wir würdig vor Gott die Verordnungen durchführen können. Gott segne uns. Amen.